Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Science-Podcast-Folge, der großen Preview-Folge der Flandern-Rundfahrt, mein absolutes Most-Favorite-Lieblingsrennen, Lennart.
Ist das so?
Ja, irgendwie schon, ich weiß gar nicht. Wir können heute mal so ein bisschen näher Deep Dive wieder in das Rennen reingehen, aber ich muss sagen, mich kriegt das wirklich am meisten. Flandern-Rundfahrt damals schon, Ja. Wirklich immer, finde ich auch geil als Roubaix.
Ja, irgendwie schon.
Kannst du nicht ganz natürlich mit den Grand Tours vergleichen, das ist klar, aber selbst wenn man es machen müsste, ich würde immer die Flandern-Rundfahrt wählen.
Ja, ich glaube auch. Flandern ist so ein bisschen das Highlight. Dagegen auch so die Ardennen-Klassiker?
Nee, gar nicht. Findest du nicht auch das
ein bisschen zu planbar?
These. Die Ardennen-Klassiker zu Flandern-Rundfahrt sind für mich wie Vuelta zur Tour.
Boah.
Das ist so, ich verstehe, also
Flash Wallon ist auf jeden Fall so ein bisschen Vuelta.
Schon.
Amstel ist wie Giro.
Ja, Amstel ist noch ein bisschen geiler, stimmt schon.
Amstel finde ich ein bisschen geiler, obwohl Amstel ist sogar noch, ist vielleicht sogar noch ein bisschen unplanbar manchmal, sei denn, ja, es kommt natürlich heutzutage immer darauf an, wer da am Start steht und wenn da einige Kandidaten am Start stehen.
Anscheinend schaffen sie es ja doch nicht mehr nach langen Solofluchten.
Ja, das ist natürlich jetzt ein großes Thema, jetzt hast du ja schon mal einen riesen Fass aufgemacht, da kommen wir gleich zu. Ja, aber je nachdem, wer am Start steht, ist es ja manchmal so, dass es, aber ja, gut. Wir gehen mal rein, weil ich merke gerade, da kann man sich jetzt ein bisschen, kann man so ein bisschen durchphilosophieren.
Okay.
Wir recappen erstmal die ganze Vorbereitung. Das letzte Mal haben wir gesprochen am Freitag vor in Flanders Field from Middelkerke zu Waregem.
Das hast du abgelesen.
Das habe ich abgelesen, korrekt. Da haben wir gesprochen. Gent-Wevelgem war am Sonntag und dazwischen gab es dann auch nochmal Dwarsdorf-Flandern. Und ich fand, es war irgendwie so ein, es ist ein bisschen strange.
Ja.
Also, nachdem es jetzt Jahre gab, wo ich das Gefühl hatte, da fahren so Leute weg und es ist scheißegal, ob die ein Feld hinter sich haben oder nicht, das macht denen gar nichts, haben wir jetzt so ein bisschen gefühlt so ein Comeback zu, ja, du fährst halt los, aber du bist nicht mehr so viel schneller als ein Feld. Also, ich check nicht ganz, warum. Also, wir hatten jetzt drei Situationen, für die meisten werden es gesehen haben, aber bei Gent-Wevelgem hatten wir es, wir hatten es bei Dwarsdorf-Flandern und wir hatten es auch beim E3-Preis, dass die Leute, die solo fahren, relativ spät nochmal geholt wurden oder krass in Bredouille gekommen sind und eigentlich wäre Van der Poel wär auch geholt worden.
Ja, also der ist geholt worden.
Der ist geholt worden. Jetzt ist da die allererste Frage. Ist Van der Poel jetzt schon zu alt und leistet nicht mehr? Antwort, wahrscheinlich
sehen
nicht.
Sehen wir am Wochenende.
Ja, aber wahrscheinlich nicht, weil, wenn du dir den Power-Output anguckst, den er gepostet hat.
Ohne Witz, bevor du jetzt die Zahlen nennst.
Ja, ich kann sie nicht im Kopf.
Okay, aber ich
die musst du nennen oder ich muss sie raussuchen.
So, du hast mir das ja geschickt, aber da kann ich nur sagen, ich hätte das im Leben nicht gedacht, weil natürlich fährt Van der Poel wie ein Moped los und natürlich musst du auch eine hohe Leistungsfähigkeit auf dem Pedal haben, damit du das Tempo halt solo die ganze Zeit fahren kannst. Aber der sah nicht mehr, auch am Ende, auch zwischendurch, der sah mir nicht aus wie so viel Watt, bin ich ehrlich.
Mhm. Kurz einmal Werbung in eigener Sache. Ihr habt sicherlich fleißig im Winter trainiert mit Baseplänen etc. Jetzt geht's an die spezifischen Vorbereitungen für eure Events. Denkt dran, in der Podcast-Beschreibung werdet ihr wieder einmal Links finden zu unseren Training Peaks Trainingsplänen. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Ja, das kann ich jetzt nicht beurteilen, also ob das Powermeter da overreached hat oder nicht. Letztendlich war das, was wir da ins Tal haben, du suchst es, glaube ich, gerade parallel mal raus, war sein All-Time-Best über 90
Minuten.
90 Minuten. Es war sehr hoch und dementsprechend wäre es jetzt erstmal ein Indikator, dass nicht unbedingt er langsamer geworden ist. Und ich meine, wenn man das Rennen jetzt nur so sieht und vielleicht die Wattzahl nicht dazu hat, dann könnte man in Kombination mit Milan Sanremo vielleicht auf die Idee kommen, ist der Typ noch so fit? Wie er das vielleicht auch mal in den vergangenen Jahren war. Auf der anderen Seite kann man auch sagen, da wo der losgefahren ist, beim E3-Preis, das war schon auch ambitioniert.
Ja, klar.
Also der hat jetzt da sich nicht wirklich Zeit gelassen, hat halt direkt mal gesagt, alles klar, los geht's. Und ist, glaube ich, ein Solo von knapp 70 Kilometern gefahren.
Ja, das ist eine typische Distanz.
Oder zumindest in der Gruppe gewesen und dann irgendwann Solo gewesen.
Ja. Ja. 446 Watt für 90 Minuten.
Genau, 446 Watt für 90 Minuten, also 446 Watt, als ich mich als fitter bezeichnet habe, bin ich keine 4 Minuten gefahren.
Ich bin gestern 40-20er noch gefahren und habe zwischenzeitlich bei Wiederholung, im zweiten Satz Wiederholung 6 wirklich runtergeguckt und dann kam mir das nochmal in den Kopf, 446. Und
danach
habe ich
Unphase.
Und dann habe ich wirklich runtergeguckt und dann dachte ich mir, ich fahre gerade irgendwie teilweise 50 Watt weniger
als der?
Als Van der Poel, ungefähr wahrscheinlich gleich in Gewichtsklasse, der das gerade 90 Minuten fährt und ich bin gerade froh, das irgendwie ungefähr für 40 Sekunden im Wechsel zu halten.
Das ist so krass.
Und daraufhin habe ich angefangen, latent die 460 im Kopf so anzupeilen, habe das dann 2-3 Mal gemacht und habe in dem Moment festgestellt, du bist ein absoluter Idiot. Ja. jetzt mache ich mir gerade den Satz kaputt, weil ich kurz gedacht habe, ich will die Zahl auf dem Powermeter haben, die Van der Poel für 90 Minuten fährt, während ich es teilweise 40-20er nicht gestaltet kriege.
Das ist einfach krass.
Wahnsinn, oder?
Ja.
Also 90 Minuten 446 Watt bedeutet, also der ist ja schwellenmäßig, reden wir halt wirklich von mindestens 465 bis 475, hätte ich jetzt gesagt, genau. Mhm. Weil wenn er jetzt als isolierten Test fahren würde, hätte er die Vorbelastung nicht. Und 90 Minuten ja, 446 zu fahren, das ist ja nicht sein...
Das ist ja nicht losgefahren. Hat das dann
genau, gemacht, er hätte nicht Lab gemacht, ich mache jetzt einen 19-Minuten-Test. Er hat das dann oben drauf gesetzt.
Vorher schon, wie lang ist das Rennen? Das ist 208 Kilometer gewesen. Er ist 69 Kilometer sozusagen in Gruppen gefahren, da ist er einfach mal solide 140 Kilometer vorher noch gefahren. Das sind wahrscheinlich so fast 3 Stunden gewesen. Und dann hat er angefangen loszufahren.
Das ist irre.
Das sind also 4,45 Racetime, wenn du davon ausgehst, das waren die letzten 90 Minuten, das ist klar.
Ja.
Dann hast du 3 Stunden 15 vorher gehabt als Vorbelastung. Ja. Und dann fahren wir mal 90 Minuten All Out.
Das ist echt Wahnsinn.
Stark.
Aber halt nicht mal geplant als All-Out, sondern fahr das Höchste, was halt geht. Oder fahr einen Rhythmus, wo du noch nicht weißt, wie lange das dauert.
Wie hat man selten so angespannt gesehen, den Kollegen.
Ja, ja,
der
ja.
war schon so richtig so.
Vor allem am Ende.
Fuck.
Und dieser Moment, wenn du weißt, so das Auto muss auch immer mal durchgeben, so, ja, Junge, die sind auf 4 Sekunden dran. Der dreht sich um, sieht die ja hinter sich, was ja normalerweise heißt, die haben dich. Und die hatten ihn ja auch.
Die hatten ihn
das
auch.
Das war so absurd, diese Szene.
Ja, die
war
einfach so absurd. Strange. Es sind ein paar strange Dinge passiert, diesen Klassikern jetzt.
Yeah.
Auch diese Absurdität, über die wir schon gesprochen haben, mit Perstra. Immer ist Perstra Hagenes beteiligt. Was ist mit dem?
Ja.
Auch
ja.
da wieder.
Ja.
Ja, und der andere Kollege, der mit Perstra Hagenes unterwegs war, jetzt schlagen wir die Brücke, nachdem, also Van der Poel gewinnt das Rennen noch. Und Perstra Hagenes ist dann ein paar Tage später bei. Dwarsdorf-Landeren? Nee. Mhm. Quatsch, ich komme gerade komplett durcheinander. Nicht Perstra Hagenes, sorry, genau. Wir sprechen danach über Gent-Wevelgem, weil da ist Alex Segert in einer ziemlich krassen Aktion zu Van der Poel und Van Aert hingesprungen.
Ja.
Das fand ich auch sehr bemerkenswert. Also es sind so zwei, die siehst du jetzt immer wieder da vorne und ich schätze mal, die werden in Flandern auch ganz gut fahren oder spätestens, wenn sie in dem Rhythmus weitermachen, der Entwicklung, im nächsten Jahr bei Flandern sehr, sehr gut fahren. Ich meine, schlecht ist es bisher sowieso nicht, was Perstra Hagenes macht. Das Jahrgang 2003. ja,
oh Gott.
Alex Segert ist Jahrgang auch 2003 und ich glaube, wenn das so weitergeht, dann entwickeln die sich richtig gut für solche Rennen. Ich glaube, Segert habe ich jetzt nicht so als Positionierungsmonster im Kopf.
So fährt er aber auch.
Genau, so fährt er auch so ein bisschen. Der wird dann Roubaix musst du dich positionieren können, aber das ist auch ein Rennen, wo du einfach immer weiter und weiter fährst. Da kann der halt auch noch ein bisschen besser funktionieren als vielleicht bei Flandern.
Da habe ich gleich ein paar physiologische Theorien zu Flandern und Roubaix. Aber Alex Segert, vor allem an den Momenten auch, wo er schon auch bei Grand Prix de Dana losgefahren ist, der hat ja irgendwie auch das Talent, so ein bisschen beim, ich sag mal, auf den Cobbles ja auch noch beschleunigen zu können und auch im richtigen Moment dann nochmal einen Unterschied, also da, wo es hart wird, kann er härter fahren. Und das ist ein Skill, selbst wenn du, also bei ähnlicher hoher Leistungsfähigkeit, Einschwelle etc., wenn du, und dann brauchst du halt noch ein bisschen mehr, dann musst du halt aus diesen, ich sag mal, sitzender Position, aerodynamisch oder auf Kopfsteinpflaster mit High Torque, da halt beschleunigen können. Und das ist was anderes, als einfach nur Schwellen zu vergleichen.
Ja,
und safe. Das kann der echt besonders gut. Also dieses, wie auch daran gehängt hat, ist, das ist schon eindrucksvoll. Also wirklich.
Stell dir mal vor, der ist Jahrgang 2003 so, der ist jetzt relativ jung, der ist jetzt dann 23 geworden. wenn dem vor 2-3 Jahren gesagt hättest, ja, das ist mal so eine Situation, da sind Van der Poel und Van Aert
vor allem vor zwei, drei Jahren.
Zu zweit, genau. Das, ich so, erzähl mal dem jüngeren Alex Seger, die sind so zu zweit vorne und du springst dann da so eine 10-Sekunden-Lücke alleine zu.
Ich so, wow, ich werde mal ein richtig krasser Typ. Sofort gekauft.
Genau.
Das wäre so ein Deal. Das dürftest du, aber dann wäre eine Karriere ein Jahr später zu Ende. Würdest du annehmen?
Gute Frage. Am Ende ist nichts mehr rumgekommen, weil alle drei werden eingeholt. Ja. Van der Poel soll wohl da nicht so richtig durchgezogen haben. Und einfach, weil er weiß, dass er Philipsen hinten hat. Ja. Philipsen gewinnt dann den Sprint, also alles richtig gemacht aus Teamsicht.
Ja.
Was mir so ein bisschen auffällt in den Ergebnissen immer wieder. Das Lustige ist bei Tudor, Matteo Trentin und Luca Mosato.
Wer ist jetzt für wen eigentlich?
Wer ist für wen zuständig und verantwortlich? Für wen wird gefahren? Aber also versuchen die gerade in der UCI-Wertung Punkte zu sammeln, weil die hatten das schon bei Kirne, glaube ich, wo sie Zweiter, Dritter werden. Jetzt sind sie hier Sechster, Siebter geworden.
6-7.
Oh, jetzt ist hier was losgetreten. Wie alt bist du nochmal? Ja, 2009?
11, ja.
Ja. Genau, also es ist irgendwie so ein bisschen so ein Theme. Die haben nicht so den Leader, der das Ding abschießt, aber sind irgendwie mit zwei Leuten immer vorne vertreten. Und ich meine, Luca Mosato ist ein extrem guter Fahrer. Ist auch schon Zweiter bei Flandern geworden. Aber vielleicht kann man da auch noch mal so ein bisschen das Modell umstellen.
Ja, voll. Vor allem, wenn man überlegt, die letzten zwei Wochen halt seine Platzierungen. Bei Kuxeide 7., Ronde von Brügge 5., Flanders Field 7.
Ja.
Gut, dann DNF bei Duarte auf Flandern. Aber da so 3 Top 10 bei 4 Rennen, ein DNF ist schon. Also es ist halt solide.
Ja.
Es ist halt gut zum solide. Punkte sammeln.
Gut, wir gehen weiter von in Flanders Fields zu Dwarsdorf Flandern. Und ich muss sagen, Wout van Aert hat auf mich einen guten Eindruck gemacht.
Ey, voll.
Stark gefahren.
Egal, was das Ergebnis bei drumherum kam. Ich wollte dich auch fragen, ist er back? Ist das unser Wout van Aert wieder? Also nicht der Wout van Aert, aber so ein Bauti.
Ja, vielleicht ist der auch und das kann ja sein, so von seinem Power-Output einfach viel besser geworden. Man sieht es irgendwie gerade einfach nicht.
Oh ja, die Theorie gleich.
Die Theorie, ja, weil wenn du bei Van der Poel halt schon siehst,
ja.
Klar, wir haben es eben auch schon gesagt, so ein bisschen das Thema, war der Zeitpunkt scheiße, wie stand doch der Wind, es war auch eine sehr, sehr lange Attacke, hinten kompakteres Feld. Aber er hält sich extrem gut vorm Feld und das dritte Mal, das haben wir jetzt das dritte Mal bei diesen Klassikern, dass auf dem letzten Kilometer irgendjemand eingeholt wird.
Ja.
Oder auf den letzten zwei.
So. Oder auf den letzten 300 Metern.
Oder in dem auf den letzten 300 Metern. Auf jeden Fall wird er gestellt von Filippo Ganna, der einen krassen Sprint noch gefahren ist. Und sobald er im Windschatten war, hat er sich gedacht, jetzt habe ich ihn.
Das ist ja
vorbei.
Auch da wieder maximal Respekt vor diesem Mann. Das ist der Filippo Ganna Mailand-Sanremo-Sprint, wo Van der Poel gewinnt. Aber dieses, ich trete einfach mit meiner riesigen Körpergröße, trete ich in dieser abgeknickten Oberkörperhaltung wie sein TT und dann aus diesem Gluteus da seine 1000 Watt die ganze Zeit average zu fahren, ist schon echt das wild. Schon
gut.
Ist richtig
und
gut.
Und 2 Jahre hintereinander baut von einer Art Heartbreak auf dieser Zielgeraden.
Ja, stimmt. Das
ist ja auch mal vorstellen, der verflucht dieses Rennen.
Jetzt hat er 2 Fotos aus den letzten 2 Jahren, wo er so mit Kopf gesenkt über die Ziellinie fährt.
Ja.
Wird noch Zweiter, aber das hab ich auch gedacht, so ey, geil, wie er baut zu sehen, wie er da wie er wieder wirkt, wie tendenziell wie vor, sagen wir mal, 2-3 Jahren.
War auf jeden Fall Zug auf der Kette.
Ja, war richtig Zug auf der Kette. Mhm. Ganna auch mit Lenkerbruch, ne? Mit Bikewechsel. Der 38 vor Ziel das Bike gewechselt, was jetzt auch keine ideale Situation ist für das Finale, für den Sprint. Hab ich auch gedacht, so wie, also der Lenker, der kotzt so komplett einmal umflappen, ne?
Sah jetzt nicht so geil aus, muss man sagen, ne?
Weiß ich auch nicht.
Dann ein Ergebnis, wo ich sage, es geht in die richtige Richtung. Binyam Girmay wird Vierter, hat bisher in den Klassikern noch nicht so einen guten Eindruck gemacht. Vielleicht ist er pünktlich in Shape für die Flandern-Rundfahrt. Ich finde grundsätzlich ein relativ aktives Rennen gefahren, Red Bull, auch in den meisten dieser Rennen. Mhm,
stimmt.
Fehlt allerdings so ein bisschen, der es vollenden kann. Oh, jetzt schlagen wir die Brücke.
Oh. Bisschen zu früh.
Wir sie, ja, das können wir gleich noch abarbeiten. Ja. Was passiert, wenn er jetzt startet, Remco? Und dann habe ich jetzt, da ist Mats Petersen 10. geworden in dem Sprint.
Mhm.
Und dann war so ein Artikel, hey, das ist so das, was ihm jetzt gerade abhanden gekommen ist, wo ich seine Verletzung im Sprint, aber bei Mailand Sanremo wird er 4.
Vierter.
Und da fand ich den Sprint echt mal gar nicht so schlecht. Also,
was ist was für abhanden gekommen? Bei Saxo Classic wird er 9. Also
damit auch
überlegt vom mal, Feld. Überlegt mal, der fährt seit 2 Wochen wieder rennen.
Ja.
Also, seit Mailand Sanremo.
Auch ein ziemlich solider Start.
Ja.
Bei Gent-Wevelgem wird Tobias Lund-Andresen noch Zweiter. Da bin ich mal gespannt, wie weit der ins Finale kommt bei der Flandern-Rundfahrt. Die ist sowieso von der Charakteristik her, würde ich sagen, immer noch mal ein bisschen anders, weil wir haben da und einfach mit 260 Kilometern bei der Flandern-Rundfahrt haben wir einfach noch ein bisschen mehr Distanz.
Ja.
Und bei den anderen Rennen, die anderen Rennen sind halt entweder ähnlich lang, aber nicht so hart.
Ja, genau.
Oder ähnlich hart, aber kurz.
Ja, kürzer. Also hast recht. Wir haben 240 Kilometer halt bei Gent-Wevelgem, genau. was nicht kurz ist, aber du hast recht, die ersten 100 sind halt ein bisschen leichter.
Die waren, glaube ich, auch nicht einfach. Die Übertragung ist relativ spät losgegangen.
Ja.
Und ich glaube, da wurde vorher schon auch richtig Radrennen gefahren.
Ja.
Easy war das nicht.
Mittlerweile halt immer, ne?
Genau, aber das hast du halt bei der Flandern-Rundfahrt eventuell auch.
Ja.
Und du hast einfach noch mehr Anstiege. Das heißt, du sortierst einfach so ein bisschen mehr aus. Voll.
Aber Tobias Lund-Andresen, bei Dwarsdorf-Flandern sah da nicht so gut aus, ne? Also der ist gegen, weiß nicht wann, irgendwo gedroppt worden im Feld. Der ist nachher DNF gezogen. Aber also ist jetzt nicht alleinig entscheiden, weil es kann immer irgendwas sein, so sah jetzt einfach auch nicht so ganz gut aus in dem Moment, was natürlich keine guten Vorzeichen fürs Wochenende sind, aber die Ergebnisse seiner letzten Rennen lassen eher auch für ihn sprechen, so E3, Sechster, dann Zweiter bei Gent-Wevelgem, 13. Mal in Remo, aber trotzdem so ist kein geiles Gefühl, mittwochs dann so aus dem Rennen zu gehen, um dann für die Flandern-Rundfahrt sich vorzubereiten, ne?
Genau, also das wird ganz interessant zu sehen, wie weit er kommt, allerdings wenn ich es richtig sehe, startet der gar nicht. Da können wir uns jetzt hier den Mund fusselig reden, wie weit der im Rennen kommt.
So, also ich glaube, das erklärt auf jeden Fall auch den Mittwoch.
Kilometer Null könnte halt auch das Weiteste sein.
Dann war wohl irgendwas vielleicht.
Genau. Ja, okay. Wollen wir noch ganz kurz, du hast doch Flandern, ich fand das Finale des Frauenrennens ähnlich spannend, wo du mit Marlen Reusser und Demi Vollering zwei Ausreißergruppen. Zwei Supersprinterinnen hast und dann aber auch da das Feld zurückkommt und aus dem Feld Lieke Noyen losspringt. Und das war einfach weird, weil die kriegt sie auf der Zielgeraden und die haben ja richtig rausgenommen auch.
Ja.
Da sprintet die richtig rein. Ich fand es weird, aus der Helikopterperspektive zu sehen, dass die komplett links sprintet und nicht in einen Windschatten rein.
Ja.
Wir haben es jetzt immer noch nicht physikalisch komplett geklärt.
Ja.
Ich sage, es bringt trotzdem was, in den Windschatten reinzufahren. Du sagst, ja, aber bringt auch nicht so viel, weil die beiden sind sehr langsam gewesen.
Ja.
Und also ich wäre, glaube ich, erstmal initial in den Windschatten der beiden reingesprintet, ganz rechts, und wäre dann wieder links rausgezogen, um vorbeizuschießen, in der Hoffnung, dass ich vielleicht noch ein km/h mehr mitnehmen kann.
Ich verstehe voll, was du meinst. Ja. Ich hatte gerade als Gegenthese, dass die Geschwindigkeit von Demi und Marlen Reusser einfach viel zu gering war. Du nicht so viel Luftverwirbelung erzeugst, dass du diesen Sogeffekt halt hast, den du normalerweise vielleicht in einem Sprint gewohnt bist, weil, keine Ahnung, die sah aus wie...
Den hast du safe nicht.
Aber
mich würde halt interessieren, wie viel es gebracht hätte, in den Windschatten, egal wie schnell die fahren, rein zu sprinten. Weil das einfach so, die ist hinter denen, sie ist kurz vor ihnen, dann ist sie wieder hinter ihnen. Am Ende ist die, wenn du das als Team, das wäre auch geil, wenn du als Feld das nicht siehst und du siehst danach das Ergebnis, denkst du, die hat die nie eingefangen.
Das ist witzig.
Die ist so, ist klar, ich weiß, wie das Rennen ausgegangen ist, und dann ist die Realität aber anders aus.
Wenn du so 10 Sekunden nicht gesehen hast, dann weißt du nicht, was passiert ist.
Einmal vorbeigesprintet und dann wieder komplett übersprintet worden.
Ich kann dir, also es ist anekdotisch, wenig evident, das stimmt, allerdings Papa von Nils Polit, Jörg Polit, hat damals bei uns, bei den Kids in NRW auch so ein bisschen manchmal Mechaniker gemacht und mal so ein paar Tipps gegeben. Und hatte mir, glaube ich, auch mal gesagt, es war auf der Bahn. Und wenn du dann halt merkst, wenn du zum Beispiel jemanden überrundest, bist vorne alleine raus, keine Ahnung, fährst gerade wie auf Punkte fahren, bist einer raus und hast jemanden, den du überrundest, der ist wesentlich langsamer gerade als du oder gleichmäßig im Crit Racing, fahr nicht zu stark hinten drauf. Er meinte, du verzögerst unbewusst, wenn du hinten drauf fährst, dann halt vorbeifährst. Fahr nicht zu nah ran. Also nach dem Motto, wenn sie jetzt hinten drauf gesprintet wäre auf die anderen beiden, ob sie hätte verzögert oder weniger Geschwindigkeit mitgenommen, als wenn sie quasi durchzieht auf der anderen Seite. Dass du halt entweder einen Tritt rausnimmst, du würdest nicht Vollgas auf den Hintern der beiden Fahrerinnen sprinten. Weißt du, was ich meine?
Ja, weil die einfach so langsam sind, dass du denkst, ich rausch da jetzt rein.
Ja, und egal, wann du diesen Punkt nimmst, wenn du frühzeitig rausgehst, okay, aber wenn du zu nah ranfährst, dass du dann einmal Geschwindigkeit, Momentum verlierst.
Weil du einen Tritt rausnimmst.
Genau.
Weil du das Gefühl hast, ich rausch da jetzt rein.
Das wird wahrscheinlich die unterbewusste Erklärung
Weil normalerweise bist du ja gewohnt, dass sich in so einem Sprint das Objekt vor dir relativ ähnlich schnell bewegt.
Ja, genau.
Und da bei einer Überrundung ist es ja deutlich langsamer.
Genau.
Ja, das kann halt schon sein, dass das so ist. Aber
er meinte halt immer, auf der Bahn halt war das der Fall, fahrt frühzeitig oben drüber, dass ihr nicht erst hinten reinfahrt, wenn jemand so langsam ist.
Der hat das da auch ein paar 13- bis 15-Jährigen gesagt, der wollte einfach da absolutes Carnage verhindern, dass sich da
alles Das kann anlegen. Auch sein. Das kann wirklich sein. Aber ich muss sagen, vom Gefühl her war es ja wirklich so, wenn du frühzeitig rausgegangen bist, dann hat es ein bisschen mehr gebracht.
Ja. Genau. Das war im Prinzip das, was ich bei dem Rennen ein bisschen bemerkenswert fand. Ansonsten, Marlen Reusser gewinnt das Rennen, Demi Vollering auch wieder stark. Die fährt sowieso ein sehr solides Frühjahr mal wieder.
Ja.
Wenn sie nicht gerade irgendwie fehlgeleitet wird, dann ist sie im Podium. Marlen Reusser ist jetzt länger nicht gefahren.
Demi auch wieder richtige Demi-Statistik, ne, bei Pro Cycling Stats im ganzen Jahr. Also von ihren, weiß nicht, 8 Rennen, 9 Rennen, entweder erste, zweite oder gar nichts.
Ja.
Also, ja, schon wild.
Dann gehen wir rein in das große Thema.
Oha.
Flandern-Rundenfahrt. Remco Evenepoel fährt Runde von Flandern. Es wurde am 1. April gepostet, vermutlich bewusst, um noch so ein bisschen so ein, es ist ein
April-Scherz oder nicht.
Nachdem sie vorher wieder gesagt haben, so, nee, der fährt nicht.
Das ganze Team sei stolz, hatte Ralf Denk gesagt, dass sie alle die Klappe gehalten haben.
Ja, also.
Wo ich dachte so, ja, okay.
Man wusste schon, dass er fährt.
Das war schon irgendwie eine Tendenz, ja.
Also, es gab schon einige, die es wirklich wussten, dass er fährt.
Ja.
Und dass sie das bewusst unter Verschluss halten. Ich habe am Ende schon dran gezweifelt. Weil ich dachte so, schon echt lang nichts gekommen.
Irgendwann muss man was sagen.
Genau. Ich habe dann gedacht so, ja, irgendwann muss ja was kommen, mit dieser Katalonien gefahren und so. So. Ich dachte mir vor allem, er ist halt keinen einzigen Klassiker jetzt gefahren vorher.
Ja.
Und für mich ist ja die Frage, inwiefern wirkt sich das dann negativ aus?
Ja, ja.
Weil ich glaube, du, klar, der fährt halt schon Rennen die ganze Saison. Aber es ist schon eine andere Art, Rennen zu fahren. Und ich glaube, es ist sicherlich nicht die ideale Vorbereitung, das einfach mal so zu machen. Also ich glaube, ich als Rennfahrer wäre schon gerne vorher mal irgendwie Dwarsdoor gefahren oder E3-Preis oder sowas, um da einfach mal ein bisschen zu gucken, yo, wie läuft denn das? Und der ist meines Wissens nach auch sowieso noch nie eins von diesen Rennen gefahren.
Ja, ja, klar. Das ist
und
ja das Besondere.
Schickst du den einfach dahin und sagst so, Remco.
Ja, aber vielleicht war das ja auch eine beidseitige Entscheidung irgendwie von ihm und dem Team halt oder zumindest auch er, vielleicht hat er Bock drauf.
Ja, ich gehe davon ich glaube, aus, dass das eine gemeinsame Entscheidung ist.
Ja, ja. Aber ich glaube, es ist, also wir haben ziemlich genau letztes Jahr, ich habe keine Lust, das rauszusuchen, ob wir es wirklich gesagt haben, aber nach der Tour gesagt, war das letztes Jahr? Nee, nach Olympia haben wir gesagt, ob er nicht Bock gehabt jetzt nach Montmartre auf diese Klassiker, auf Flandern zum Beispiel, das mal ausprobieren. Dass er vielleicht dadurch gemerkt hat, warte mal, irgendwie komme ich ja ganz geil auf den Stein da oben und schau mal, was da passiert. Ich glaube, damals hatten wir es nämlich im Anschluss gesagt.
Und, ja, haben wir immer schon gesagt. Ne?
Dings, habt ihr hier bei uns gehört. Und ich glaube, es ist dann halt so ein, es ist so ein kleiner Test. Es ist natürlich ein bisschen mutig, aber du kannst es ja deswegen machen. Du hast es keine schlechten Fahrer in dem Team. Und Red Bull, hast du gerade selber gesagt, Red Bull Bohans Groh ist echt stark gefahren. Aber bis auf Van Dijk so, wer macht es denn halt von denen? Also wen würdest du quasi als Kapitän rauskicken, wenn Remco sagt, ach komm, ich probier's mal.
Ich dachte mir, als ich auf die Startliste geblickt habe, weiß genau, wer rausgenommen wird für ihn. Da stand nämlich Callum Thornley noch drauf. Dann dachte ich so, hä?
Papa,
erstes Jahr, Profi, eigentlich vom Profil her nicht unbedingt so der Klassiker-Spezialist, ist auch kaum was von den anderen Klassikern gefahren. Und ich glaube, der Stand ist nämlich auch, glaube ich, gestern gefahren bei Dwarsdoor. Und ich glaube, der musste das nur fahren, damit das den Schein,
der Schein aufrechterhält.
Ich glaube wirklich, dass sie gesagt haben so, ja komm, wir schmeißen dich jetzt nicht einfach bei Flandern rein, das sieht komisch aus, dann fällt's auf.
Oh Mann, ey.
Deswegen fährst du auch noch Dwarsdoor und bist auf der Startliste.
Geil. Also DNF gefahren und letzte Rennen davor.
Gar nicht losgefahren.
Ja, also losgefahren muss er ja.
Ja, aber also wahrscheinlich
nicht los. So 4 Kilometer.
Genau, und dann raus ins Auto.
Ich check mal schnell, ob Strava was sagt. Aber ja, seine letzten Rennen sind dann halt DNF in Flandern und dann Paris-Nizza auch nochmal DNF davor. Ja,
dann habe ich noch eine weitere Frage. Wir haben jetzt einen Remco gesehen, der anfangs echt stark gefahren ist.
Ich korrigiere, 175 Kilometer sind mitgefahren.
Okay, ja. Das wäre auch schon zu krass gewesen, dass du dem auch noch einen Trainingstag raubst. Auf jeden Fall, Remco ist stark in die Saison
gestartet. Aber ganz kurz, sorry, der ist ins Auto gestiegen.
Ja. Ich glaube ja.
Ja, klar.
Also jetzt, weil du siehst halt einfach die Power, ich habe eine Powerfall und siehst halt irgendwann so ab Kilometer, zweieinhalb Stunden.
Ja, Radwechsel vielleicht auch.
Okay, kann sein, ja.
Aber ist auch egal. Also nochmal, Remco ja. ist stark in die Saison gestartet.
Ja.
Was er aber nicht so überzeugend geleistet hat bisher, sind Bergankünfte. Da ist es, war es teilweise nicht auf dem Niveau, wo man ihn gesehen hat.
Mhm.
Jetzt ist die Frage, ist es bewusst vielleicht auch so gewesen, weil man auch physiologisch das Ganze ein bisschen anders aufgebaut hat, mhm. um halt eben einen Start bei der Flandern-Rundenfahrt möglichst erfolgreich zu machen.
Boah. Du meinst, dass man ihn dann eher dieseliger trainiert und vielleicht diese kurzen Bergankünfte gar nicht jetzt mal mehr so sein?
Nee, anders. Flandern ich ihn explosiver trainiert, damit
so.
Er diese Sachen
Ach so,
kann.
Meinst
und deswegen du? Ja. bei einer längeren Bergankunft eben halt nicht ganz so die Dauerleistung da ist wie sonst. Ich meine, offensichtlich bei Tadej Pogacar macht es überhaupt gar keinen Unterschied, wie man den trainiert.
Oder du bist Pogacar.
Und ja, obwohl ist der jetzt dieses Jahr überhaupt schon Bergankünfte so richtig gefahren?
Tadej,
nee.
Also,
vielleicht ist der auch, gerade schlagbar.
Wir wissen es ja gerade gar nicht. Schrödingers Tadej.
Aber ja, ich glaube, das ist was Interessantes, was man sich überlegen kann, ist zum Beispiel die Katalonien-Rundfahrt, wo er dann am Ende für in Florian Lipowitz gefahren ist. Wo er auch stark war, aber nicht top-top-Level, UAE-Tour, ob das war sicherlich nicht bewusst so, dass er dann nicht gut fährt, aber ich glaube, dass vielleicht schon der Aufbau ein bisschen anders gewesen ist, als es das für einen reinen Rundfahrer dann gewesen
also
ist.
Also jetzt muss ich aber noch ganz kurz mal zwischengrätschen. Jetzt nehmen wir mal all diese Thesen, die du gerade gesandt hast. Legen das mal hier auf den Tisch. So,
und ich setze jetzt meinen Aluhut mal ab oder was?
Genau, tun wir mal an, was du gerade alles genannt hast. Das wäre schon alles, also ich glaube, da wäre schon viel mit Zufall gearbeitet, wenn du sagst, okay, es ist uns vielleicht gegebenenfalls wichtig, dass Remco bei Flandern-Rundfahrt gut funktioniert.
Wir halten aber warum fährt er da, wenn der nicht gut funktionieren soll?
Naja, um es mal auszutesten. Naja, das Ding ist halt, wenn du das ganze Training um das darin sogar,
ja,
klar, aber dann würdest du schon, aber wenn ich mal sagen möchte, dann musst du schon irgendwann mal sagen, ja, du bist jetzt wirklich nicht erfahren, bis auf dein Montmartre da, vielleicht solltest du mal halt einen von den Klassikern fahren. Also wie wichtig ist da dieses Unterverschlusshalten denn?
Ja.
So bei ihm. Sind das die besten Chancen, die er haben kann, dass alle, obwohl man es ja irgendwie halb weiß, alle halt denken so, oh, der fährt nicht, der steht in der Startliste, obwohl alle eigentlich schon so ein bisschen wissen, ja, der wird wahrscheinlich fahren.
Wirklich, also wenn du das nur mal testen möchtest, dann machst du doch nicht so einen riesen Buhai um die Sache da.
Ja, vielleicht gerade dann.
Boah, glaube ich nicht. Verstoß
und sagst halt, also dann so, bin doch dabei.
Dann schicke ich den halt irgendwie da zu, keine Ahnung, zu E3 oder sowas und sag, yo, guck dir das mal an, das ist hier ein Kopfsteinpflasterberg und
zupf
jetzt mal schnell hoch und naja, rüttelt ja. Also das hätte ich jetzt anders gemacht,
hätte
ich gesagt. Also ich glaube schon, dass er da eine Ambition hat. Der fährt jetzt nicht dahin, um dann da 74. zu werden.
Das ist mir schon klar.
Ja, und dann bist du ja auch so, dass du den schon darauf vorbereitest.
Aber das ist auch eine Katalonien-Rundfahrt etc. alles theoretisch im Trainingsaufbau drauf. Ja, okay.
Ja, also die werden wahrscheinlich einen Plan haben. Guck mal, die haben jetzt da Flandern, Amstel, Flash und Lüttich. Die werden schon einen Plan haben, wie sie dann nach diesem Block aufbauen zu einer Grand Tour.
Ja.
So viel traue ich ihnen
das
zu.
Das ist klar. Und ich meine, für die Ardennen-Klassiker ist es jetzt nicht verkehrt, wenn er so eine Periodisierung hat. Das
genau, wenn du so ein bisschen explosiver bist, weil du fährst auch bei den Ardennen-Klassikern keine 20, 30, 60 Minuten berghoch.
Nee.
So, das heißt, du kannst dir erlauben, vielleicht
ist halt
höhere Bildungsrate zu haben.
Flandern ist eigentlich der Auftakt für die Ardennen-Klassiker. Also das ist so dieses,
genau.
Es passt ähnlich ins Bild. Du musst nicht massives Training verändern dafür. Es passt ähnlich ins Bild. Es ist vielleicht eine Vorbereitung wirklich für ein Klassiker-Block und man nimmt Flandern halt mit.
Ja, genau.
Na, okay.
Ja, okay. So. Aber hat er überhaupt eine Chance?
Denn also,
jetzt neben Remco kommt natürlich noch der andere Kollege mit dazu.
Der krachengehende Van der Poel?
Nee, den meine ich nicht. Ich meine Tadej Pogacar.
Ach so.
Der ist ja auch noch da. Und der startet ja auch. Und das verändert das Ganze halt dann doch schon noch mal so ein bisschen, wenn so jemand am Start steht. Er hingegen auch noch gar keinen von diesen Klassiker, also von diesen Kopfsteinpflaster-Klassikern gefahren, hat aber
dieses Jahr
in seinen zwei Starts, die er bis jetzt hatte, schon mehr Punkte geholt als das komplette Team DSM Firmenich, nee, wie heißen sie, Picknick Post NL, bis heute mit der ganzen Truppe.
Auch eine geile Statistik.
At John Degenkolb. Auch mal in die eigene Nase packen.
Ja.
Obwohl der war
gar nicht schlecht.
Der war die Tage dabei, ne?
Der war 14. irgendwo.
Ja. Dann dachte ich mir so, habe ich auch bevor er zum Sprint kam, dachte ich mir so, ah, hier, da sehe ich ihn.
Hey, dieses Team wirklich, das ist nämlich 0,0 wahr.
Ja.
Also da fahren einige sogar noch ganz okay, aber irgendwie gibt mir das so ein Anti-Vibe.
Das ist sehr komisch, das stimmt schon. Also mit Oscar Only letztes Jahr hatten sie echt schon einen richtig guten Glücksgriff. So.
Ja.
Aber dann wird es auch dünn.
Und wenn da jetzt nach der Saison noch so ein, zwei Leute gehen, ja, der Vertrag von einem Pavel Bittner läuft aus und das sind, dann wird es da echt zappenduster, ich mal sagen. Also stell dein Handy auf laut, vielleicht rufen sie dich auch noch an.
Wir haben gehört, du bist 14. in Dürrenmerken geworden.
Genau, du sollst doch da noch 800 Watt gepiekt haben. Nach 60 Minuten Radrennen.
Wieso das so war?
Du hast eine krasse Fatigue-Resistance.
Wieso das so war? Warum das so schlimm war? Das seht ihr in 2 Wochen im Video auf YouTube, habe ich für euch zusammengeschnitten.
Okay. Also,
ja.
Gut, wie sind wir da hingekommen? Ach so,
Tadej Pogačar. Wir haben die Nicht-Gegner gerade zitiert,
genau, ich glaube,
wer nicht relevant wird.
Ich glaube, ich lehne mich jetzt aus dem Fenster. Es gewinnt keiner vom Team Picnic Post-NL.
Es gewinnt aber auch
da
kein
wir auch
Programm
für
FDG.
Unsere Fehlprognosen ab und an mal bekannt sind, kann natürlich sein, dass Niklas Merkel das Ding jetzt abschießt.
Mich würde es freuen.
Gut. So, ansonsten Favoritenliste. Pogačar, Van der Poel, Van Aert. Das sind schon mal 3 der ganz großen Namen.
Alex Segert,
das gehen wir schon mal runter. Dann Remco Evenepoel.
Ja.
Wo kommt er raus?
Na, 4. Der wird 4.
4?
Ja. Er versucht es ein bisschen zu oft. Weißt du was? Er versucht auf Krawall. Er fährt mit Van der Poel und Pogačar mit. Versucht es auf Krawall. Die 2 lösen sich nochmal, oder er kann es nicht halten, was auch immer, fällt ab. Alex Segert kommt in dem Moment von hinten, überfährt Remco.
Überfährt? Pogačar,
ja, also wirklich drüber, okay. In seinem Henker tritt. Pogačar und Van der Poel machen es unter sich aus, möchte ich jetzt noch nicht sagen. Und Segert wird Dritter.
Als hätte er so einen Hexenschuss, wenn er in seiner Aero-Position ist. Das könnte er sich da gar nicht mehr
raus. Ja, ich komme gar nicht mehr hoch. Ja, das stimmt.
Boah.
Deswegen wird er 4.
Okay.
Also, aber 4. mit einem aktiven Rennen. Meine Meinung.
Du siehst ihn also auch so wirklich.
Ja, also der Film, der nimmt das Ding auch in die Hand.
Ja. Ich meine, du siehst ihn wirklich so in der Favoritenhierarchie, sodass die wir genannt haben, auch alle da vorne mitspielen.
Ja.
Und Remco sozusagen der Schwächste von denen ist. Du hast aber Van Aert noch gar nicht gesagt, ne?
Das ist richtig. Ich glaube, Van Aert fährt auch erstmal mit, aber wird irgendwann leider gedroppt bei dem Tempo.
Boah.
Ja.
Wow.
Deswegen, Van Aert war dabei, wird am Ende wahrscheinlich so 12., war aber dabei.
12., wow, jetzt. Aber.
Ja, man lässt halt rollen. Spekulativ, aber.
Ach, echt, das ist spekulativ.
Ja.
Das ist auch. Danke, dass du das noch hinterhergeschoben hast. Okay. Ja, ich finde es ganz schwierig zu sagen, wo er rauskommt. Ich glaube, entweder er ist ganz, ganz vorne, Podium oder nichts.
Aber das ist ganz. Aber da stelle bitte nicht falsch verstehen. Ich sehe ins Podium genauso wie 4., weil das ist dann hinten raus nachher. Klar, das ist Physiologie entscheidend, aber es ist auch so ein bisschen Momentum und jetzt, ich sage nicht Glück, aber. Rennsituativ. So, da kann es genauso gut sein, dass er 2. wird oder 4. Also entweder du nimmst.
Ich sage, der sprintet in letzter Zeit relativ gut, was für mich so ein Indikator auch wäre, dass der Kollege ein bisschen spritziger ist. Also der ist auch letztes Jahr nicht schlecht oder ist generell nicht ganz so langsam, muss man schon sagen. Aber ich fand jetzt in den letzten Rennen war wieder ganz relativ explosiv.
Auch die Katalonien-Rundfahrt, diese Barcelona-Etappe wieder, ne?
Genau,
war ja so ein Massensprinter
geworden.
Ja, hinter Godon.
Godon ist von den Leuten, die berghoch fahren können, halt immer einer derjenigen, die schon sehr, sehr schnell sind.
Ja, also wenn Godon mit auf die Ziellinie kommt nach so einem Rennen, ist auch schon mal wild.
Ja. Dann gehen wir noch mal ein bisschen weiter durch die Favoriten. Was halten wir von Sudal Quickstep?
Ich habe ja die Tage schon meine Meinung dazu genannt. Ich lasse mich gerne überraschen, aber ich bin halt bisher nicht überzeugt von dieser Mannschaft.
Jasper Stuyven wird ganz gut fahren.
Jasper Stuyven hat die letzten Tage wieder ein bisschen gezeigt, dass es drauf hat. Dylan van Baarle ist
mit dabei,
aber der ist es nicht.
Dylan van Baarle war bei Algarve, war der richtig stark
an
den Bergankünften.
Da hast du mir doch gesagt, er kommt wieder.
Ja, ja, der kommt jetzt auch wieder.
Wann denn? Ach so.
Und dann Roubaix. Aber die Klassikerrennen, die sie da gefahren sind, sahen jetzt eher ein bisschen mau aus. Und auch ein Paul Manier, der kommt nicht so richtig in Tritt dieses Jahr.
Nee.
Und generell in der Breite sind sie auch nicht so krass aufgestellt. Aber ich denke mal, sie werden versuchen, ein aktives Rennen zu fahren. Und müssen sie ja, das ist ja ihr Rennen, also da müssen sie schon was machen, auch wenn jetzt Patrick Lefebvre nicht mehr irgendwie Chef des Teams ist, aber der wird ja wahrscheinlich dann ausrasten, wenn sie nicht irgendwie performen.
Wo ich enttäuscht ist hart auch von meiner Sichtweise zu sagen, aber Arnaud Lee performt zurzeit auch gar nicht, oder?
Ja, Arnaud Lee struggelt auch ein wenig. Ist natürlich
Vierter ist jetzt geworden. Doof zu sagen mit Gent-Wevelgem, aber auch da kommt auch eine größere Gruppe an. Aber in den letzten Rennen so für die Kapitänsrolle bei Lotto Intermarché sehe ich jetzt nicht wirklich als ein wesentliches Merkmal des Rennens am Wochenende.
Nee, ich auch nicht wirklich. Man muss halt einfach schauen, wie sie das Rennen gestalten. Ja. Ich glaube, grundsätzlich haben sie ein paar ganz gute Fahrer dabei. Die werden auch wieder versuchen, das irgendwie aktiv zu gestalten und früher in Gruppen zu gehen und hoffen, dass da einer von überlebt.
Ja.
Ineos ist nicht interessant, fährt ohne Ganna.
Ja.
Der kommt erst zu Robert wieder zurück.
Ja.
Dann fehlt der Truppe wirklich ein bisschen was, muss
voll,
man sagen.
Voll.
Und dass ein Sam Welsford da startet,
ja, es ist,
finde ich halt krass.
Ja.
Weil der hat auch da nur DNFs gesammelt in letzter Zeit.
Jetzt, ja, voll.
Das ist ziemlich der
Indie. Sam Wales wollte, selbst wenn er kein DNF sammelt.
Tatbildungsrate wahrscheinlich
1.
Ja. 1 oder vielleicht sogar 7. Und
7.
Ja. Also, ich habe das Gefühl, der guckt eine Steigerung nur an.
20 Millimol.
Und 20 Millimol, genau. Dafür ist er halt extrem schnell, wenn es komplett flach und easy ist.
Das ist richtig, aber selbst wenn der richtig fit ist in Sam Welsford, selbst dann sehe ich ihn gerade nicht. Also nein, selbst wenn er jetzt nicht 3 DNFs gesammelt hätte in den letzten Tagen.
Überhaupt nicht.
Also, da passt er gar nicht in das Rennen rein.
Passt da null rein. Lidl, wir haben noch gar nicht so wirklich Mats Pedersen beleuchtet.
Ah, das ist interessant, ne? Dass wir ihn noch gar nicht als Mitfavoriten gerade genannt haben.
Wir haben schon eine starke Truppe. Sehen Pedersen da, die Startliste ist noch nicht ganz klar. Da stehen mittlerweile, oder stehen 9 Leute auf der Startliste.
Auf der weiteren Liste haben wir noch Walscheid und Vacek. Vacek auf jeden Fall ziemlich interessant.
Vacek?
Mit so einer Mats-Pedersen-Kombi.
Ja. Der ist immer gut sichtbar, aber irgendwie ist noch nicht super viel bei rumgekommen in den Rennen jetzt. Søren Kragh.
Finde ich den krankesten Helfer. Also.
Vacek?
Ja.
Ja. Also wenn er fit ist und Pedersen fit ist, haben wir letztes Jahr beim Giro ja gesehen.
Boah, mega.
Unfassbar starke Truppe. Ansonsten haben die da halt einfach so geisteskranke Tretschweine. Also Søren Kragh, Matthias Norsgaard, Albert Philipsen, Jakob Söderqvist ist auch so eine brutale Maschine. Also wenn du, ich glaube, aufsummiert auf absolute Watt, könnte das Team die höchste Schwelle haben.
Ja, vor allem auch so Max Walscheid auf der weiteren Liste.
Max Walscheid, genau.
ist nur eine Henke. Und dann hast du Tim Tortenberg.
Ja, Tim ist wahrscheinlich absolut dann da so der Outcast. Dafür ist er relativ wieder gut und hat sehr viele andere Skills. Ein anderes Team, was ähnlich gut sein könnte, wenn Ganna dabei wäre statt Welsford, wäre Ineos. Wer wieder so ein bisschen aktiver in letzter Zeit fährt, Kasper Askren bei IF und damit einer, der das Rennen auch schon mal gewonnen hat, ist jetzt schon wirklich gefühlt Ewigkeiten, jetzt 2021.
Das hat man, also hat man gar nicht auf dem Schirm, ne? Kasper Askren gegen Van der Poel, damals im Sprint, fährt wieder ein bisschen besser, aber in diesem Jahr auch nicht wirklich groß überzeugt bisher, ne?
Genau, ansonsten wichtig auch noch zu nennen, dass Wout van Aert eine relativ starke Truppe dabei hat, weil Matthew Brennan.
Aber siehst du, ganz kurz, siehst du Matthew Brennan wirklich als
relevante Matthew Brennan kann halt Größe? kann halt da so ein bisschen mal gucken.
Ja.
Das ist eine total komfortable Situation.
Ja.
Weil er kann ein bisschen schauen, wie weit er kommt im Rennen. Per Strandhagenes ist dabei, Christoph Laporte.
Also wenn der irgendwie vorne wieder drin ist, abwarten, was passiert, weil irgendwas Komisches wird passieren.
Krasses wird passieren. Also eventuell wird Remco wirklich überfahren, solange Per Strandhagenes involviert ist. Uno X.
Nee, warte, hast du gesehen die Tage, dass bei, ich glaube E3, ich weiß gar nicht, Axel Zingle, wie er dem Auto nach vorne gefahren wurde?
Oh ja.
Wenn wir schon teilweise in der Vergangenheit Diskussionen hatten.
Dann darüber, muss ich sagen, das Statement, was sie rausgegeben haben, wo sie sich entschuldigt haben, wo sie das so
Das habe ich gar nicht gelesen, was war denn da?
Ja, auch wenn andere es auch immer machen, ist das keine Entschuldigung und wir hätten es nicht tun sollen. Aber erstmal noch sagen, wir wollen auch nochmal in unserem Statement klar machen, dass das andere auch machen.
Ist ein Whataboutism hier
an. Das ist an so. Weißen. Sagt Entschuldigung, Oder sagt es nicht,
aber. Mit dem Privatjet ständig immer hinfliegen. Ja, aber andere haben auch Privatjets.
Genau. Auch wenn andere das auch ständig machen, ist es nicht gut. Deswegen also, entschuldigen wir uns.
Für die, die es nicht mitbekommen haben, er ist ungefähr mit 100 km/h am Auto in der Flasche gefahren worden. Genau. Das ist auch wild.
Uno X. Ja. Uno X. Genau, hatte mit Jonas Abrahamsen da in der Gruppe, die Van der Poel eingeholt hat oder auch eben nicht eingeholt hat, jemanden, der da eine ganz gute Form gezeigt hat. Ja. Gent Wevelgem auch gut gefahren. Und dazu kommt dann in der Truppe auch noch ein Søren Wersgold, der jetzt Dritter geworden ist. Aber ich glaube, dass Flandern ist ein Ticken zu schwer für ihn mit 92 Kilo. Wenn er Shape hat, würde er vielleicht 90 haben oder sowas. Aber das ist halt eher jemand, den sehe ich bei Roubaix.
Ja.
Von der Physiologie und Flandern wird er, glaube ich, eine leicht andere Rolle einnehmen für die Geschichte. Gern noch so auf die Teams eingehen, die Pogacar und Van der Poel dabei haben. Und zwar UAE am Start mit Rui Oliveira, Mikkel Bjerg, Rune Hergotz, Nils Pollitt, Morgado und Florian Vermeersch. Florian Vermeersch hat jetzt da seine freie Fahrt die ganze Zeit und ist auch extrem gut gefahren.
Mhm.
Und darf jetzt in die Edelhelferrolle zurückgehen. Siehst du ein Szenario, wo Florian Vermeersch das Rennen gewinnt, weil alle auf Pogacar achten und der fahren kann? Weil er ist in den letzten Wochen voll. Halt so der viertstärkste Fahrer auch bei den Rennen gewesen.
Absolut. Auch bei bei Gent Wevelgem. Nee, Saxo Classic, sorry. Mein Gott, komme ich durcheinander. Finde ich auch die treibende Kraft gewesen. Also auf jeden Fall die treibende Kraft, dass die Gruppe an Van der Poel rankam und eigentlich eingeholt hat. Und war das nicht da, das Rennen sogar, wo er noch vorher den Defekt hatte?
Das kann ich nicht
sagen. Im falschen Moment. Irgendwo war das, glaube ich.
Er hat sicherlich ein Rennen gehabt, wo er echt in blöden
genau, im falschen Moment. Da sagte doch Adam Blythe, war es nicht gerade das Problem, dass er jetzt den Defekt hat, sondern dass es jetzt gerade ist, weil er genau weiß, weil er sich voll aufgeregt, weil er genau wusste, dass es jetzt einfach eine doofe Situation ist. Du bist zwar gleich wieder dran am Feld, das meint er, dann bist zwar dran, aber
du bist hinten
und das ist das Problem. Und hat er so schnell ist er nach vorne gekommen. Also, Florian Vermeersch auf jeden Fall heftiges Tretschwein. Ich verstehe absolut, weshalb du das sagst. Ich sehe da Potenzial drin. Ich meine, bedenke nochmal, zweiter Paris-Roubaix 21 damals.
Das kann er sowieso, aber ich meine auch die letzten Rennen war er auch
richtig gut.
Stark.
Ich glaube, das wird insofern nicht passieren, weil ich glaube, UAE müsste es natürlich aktiv so planen.
Ja.
Weil sonst würde er als Helfer für Pogacar eingesetzt werden und dann müsste er einfach seine Ressourcen aufbrauchen. Und ich glaube, die anderen rechnen auch ein bisschen damit, weil du lässt sie jetzt auch nicht einfach so fahren. Aber du kannst hier, also ich glaube, Pogacar könnte Van der Poel aus der Reserve locken, wenn er Florian Vermeersch vorschickt.
Ich finde, die Truppe, die sie da am Start haben, ist extrem stark, weil du hast 1, 2, 3, 4, 5 Leute, die schon mal Flandern Top 10 gefahren sind.
Mhm.
Warte, ich gucke nochmal bei Vermeersch. Es könnte Quatsch sein bei Vermeersch. Aber
den nehmen wir dazu.
Roubaix ist er jetzt einmal Top 10 gefahren. Aber du hast halt mit Morgado, Pollitt und Bjerg, drei Leute, die in der Ausgabe, wo kein Pogacar da war, Top 10 gefahren sind. Da war ja alles voll mit UAE in den Top 10, aber kein Sieg. Dann hast du Pogacar und dann halt einen Florian Vermeersch. Also die Truppe ist echt gut aufgestellt. Dagegen im Vergleich, Alpecin Premier Tech, Jonas Gehns, wahrscheinlich noch nicht viel von gehört, kam, glaube ich, von Flanders Baloise im letzten Jahr. Das ist jetzt nicht so auf dem Papier die krasse Truppe von den Ergebnissen her, aber die Leute haben alle eine Fahrtrichtung, das ist ganz klar. Und jedes Mal, wenn der Van der Poel an diesen Highlights am Start steht mit dieser Truppe, fahren die Next Level.
Ja, also es wirkt halt gerade so, dass du wirklich einen Van der Poel hast und 6 Helfer. Also es ist ja auch.
Hast du ja auch.
Also ja, und da sind auch wirklich alles diese typischen Helfer. Das sind Jonas Rickard, das ist Sylvain Delier, das ist so diese typischen, wirklich diese Soldaten um Van der Poel vorne rum.
Genau.
Ne?
Seneschal,
ja.
Riesebeck wird auch mal krass, muss man sagen. Und auf dem Papier, wie gesagt, die Truppe nicht sonderlich krass, aber werden wahrscheinlich in dem Rennen auch wieder sehr dominant auftreten. Da kriegt jeder irgendwie so plus 20 Aura und plus 20 Schwelle, wenn die bei Flandern plus oder Roubaix fahren. Aura
ist gut.
Und ansonsten sind wir, glaube ich, so ein bisschen durch mit diesen verschiedenen Teams. Es gibt.
Du hast übrigens einen Fahrer, der das Rennen gewonnen hat, komplett vergessen. Der ist auch komplett nichtig und irrelevant.
Der ist nichtig und irrelevant? Oder?
Der ist wirklich irrelevant, sehe ich dieses Jahr.
Ja, Alberto Bettiol.
Ja. Der hat das Ding vor, gut, 7 Jahren mittlerweile, aber der hat das mal gewonnen.
Flandern-Rundfahrt. Und zwar auch in einer krassen Form.
Ja, voll. Also nicht mal aus Glück oder sonst was, sondern halt wirklich stark. Aber ja, ist sowas von irrelevant auf der Liste.
Ja, also mit den vorherigen Ergebnissen definitiv. Ja. Gibt es schon eine Wettervorhersage fürs Wochenende? Hast du schon irgendwas gesehen?
Für die Region nicht, aber sonst wird es, glaube ich, einfach gut. Also
es wird einfach gut.
Trockene 15 Grad oder sowas.
Also ich glaube, in Köln könnte es ein bisschen regnen. 15 Grad, aber nicht super viel Regen. Also wir gehen davon aus, dass die Bedingungen erstmal nicht super kalt sind. Das heißt, das ist eher so eine Geschichte, wo jeder mehr oder weniger erstmal funktioniert. Wind spielt in der Hinsicht meistens bei Flandern so eine kleinere Rolle. Ich habe jetzt keine Ausgabe im Kopf, wo es über den Wind viel geregelt wurde.
Ein bisschen aus der Tatsache heraus, weil du in jede Richtung halt fährst und jede Richtung auch irgendwo eine Vorbereitung für einen Anstieg ist. Und die ersten, sagen wir mal, 100 Kilometer, 130 Kilometer von Antwerpen bis südlich am Ende zum Eau de Quaremont, vielleicht Padestrad, aber eigentlich Eau de Quaremont geht es halt los. Fährst zwar irgendwie eine Richtung und da könnte vielleicht auch eine Windkante entstehen, phasenweise, aber es ist zu irrelevant. Danach geht es halt richtig los. Das heißt, wir haben das typische 100, 130 Kilometer, ich sag nicht einrollen mehr, weil früher war das so, mittlerweile ist das nicht mehr so, wo quasi so ein Roll-In ist und dann halt auch schon eine Gruppe geht vielleicht oder halt auch noch ein bisschen Chaos ist, aber danach geht es erst richtig los. Jetzt, wo wir die Situation haben, die besondere Situation mit Remco beim Start von Flandern, jetzt möchte ich einmal dich nochmal fragen, Rollenspiel, du hast einen sehr starken Remco gerade, wir spielen Pro Cycling Manager, was machst du mit dem?
Habe ich einen recht starken Remco?
Du hast einen starken Remco. Wir gehen mal von aus.
Ich habe ein bisschen Angst um den, muss ich sagen.
Weil er dann so affektiv fährt? Das denke ich mir gerade. So emotional.
Ach so.
So reagierend und dann so hau drauf und nicht cool bleibt.
Ich habe ein bisschen Angst einfach generell. So, da wird halt auf diese Anstiege auch dermaßen brutal zugescheppert.
Ja.
Und ich glaube, man braucht da so ein bisschen Routine. Für... Ich meine, man fährt auch bei einer Bergankunft relativ schnell unten rein und auch bei einem Ardennen-Klassiker. Aber es ist noch entscheidender aus meiner Sicht bei diesen Rennen, bei den noch engeren Anstiegen, die noch steiler sind und wo eventuell mal jemand stehen bleibt, wie wir es bei Gent-Wevelgem auch gesehen haben, wo ich glaube, Wout van Aert ausklicken musste oder einfach mal am Camel stehen bleiben musste. Da musst du noch weiter vorne rein, das heißt, es ist noch aggressiver. Ich gehe davon aus, dass es da auch wieder übel scheppern könnte an der einen oder anderen Stelle. Und boah, also ich verstehe dieses Also wenn es nur mal gucken ist, dann das, was wir eben hatten, dann wird mir jetzt klar, dass es eigentlich noch viel blöder, den da nur mal gucken zu lassen.
Ja,
da würde ich den wirklich irgendwo nur mal gucken lassen. Also es muss dem Team und dem Fahrer auch wirklich darum gehen, da jetzt mal zu zeigen, hey, ich kann hier vorne reinfahren. Und ich bin total gespannt, wie man es macht. Eine sehr gute Frage. Das, was er halt wirklich gut kann, ist halt klein sein, wenig CDA haben und dann alleine fahren. Ne? Ich sehe den nicht als so brutal explosiv auf diesen Kopfsteinpflaster anstiegen. Aber ich habe ihn
auch halt
noch nie gesehen.
Vor allem, wenn du halt, sag mal, vielleicht, wenn er sich herauskristallisiert als sehr starker Fahrer an der Stelle, da hast du einen Pogacar und einen Van der Poel, die vielleicht merken, oh, der ist aber ein sehr starker Fahrer. Dann ist zum Beispiel Van der Poel ja auch eine Situation, bei den zwei Mitkonkurrenten, wenn die drei irgendwie weg wären, ich bleibe jetzt erstmal hier sitzen, ich werde deswegen nicht aggressiv von vorne mitgehen oder die Gruppe attackieren, sondern ich baue auf meinen Sprint. Und dann sehe ich halt keine Option für Remco, wenn halt ein Van der Poel sich dran klemmt. Und einfach schaut, was passiert.
Er muss definitiv
offensiv fahren.
Ich bin echt unschlüssig. Ich glaube nicht hundertprozentig, dass das Rennen wirklich das Richtige für ihn ist.
Oh, das ist ein sehr, wir haben also sehr pessimistischen sportlichen Leiter im Auto.
Ein bisschen pessimistisch.
Remco, don't do it.
Ja, genau.
Just keep your legs easy.
Er hat schon seine Bodyguards da, ne? Also mit Jennifer Mersch.
Klar,
und
sicher.
Die beiden Van Dijk waren auch extrem gut. Jan Tragnik hat Omloop mal gewonnen. Pithy fährt ein extrem starkes Frühjahr auch wieder, finde ich. Das heißt, es ist schon eine sehr, sehr gute Truppe. Und wenn Remco am Ende auch nur dazu da ist, um an einem anderen Teamkollegen das Rennen ein bisschen leichter zu machen. Mhm. Übrigens, das fand ich krass. Ich glaube, ich habe noch nie gesehen, dass Remco für jemand anderen gefahren ist. Bis zur Katalonien-Rundfahrt, wo er Felipe Ruiz gefahren ist. Also ich habe jetzt kein Bild im Kopf, wo man sieht, Remco vor jemand anderen für einen Teamkollegen.
Ja, ich verstehe, was du meinst.
Es war, glaube ich, da eine Premiere. Ich kann mir vielleicht vorstellen, dass es...
Und wie hat er sich dabei gefühlt?
Ja, so, dass es anfänglich in den Quickstep-Jahren auch mal für Alaphilippe vielleicht so war.
Ja.
Aber da dachte ich mir so, hey, ist ein ganz, ganz neues Bild, was wir hier sehen.
Ja, stimmt. Willst auch gar nicht, dass Remco für dich fährt, vor allem auf der Flachen nicht. Hast du keinen Windschatten? Nee,
ich glaube, das ist ja, auch cool. Echt eher scheiße manchmal. Fahr
doch selber.
Ja.
Okay, verstehe.
Jetzt machen wir das typische Spiel, wer gewinnt. Du hast eben schon einen kompletten Rennverlauf.
Ich habe einen kompletten Rennverlauf schon zitiert. Also ich,
Was hast du gesagt, wer gewinnt?
Ich habe nicht gesagt, wer gewinnt.
Du hast irgendwas von Van der Poel und Pogacar gesagt.
Ja, die kristallisieren sich raus und boah, es wäre jetzt lame, Pogacar zu sagen. Ich glaube, Van der Poel macht es dann, weil er ein bisschen...
Das ist
aber genauso lame. Alex Segert, komm.
Ah, aus einem raus. Alex Segert.
Ich glaube an den Mann.
Nennen wir einfach einen Außenseiter, der in die Top 5 kommt. Und du sagst Alex Segert.
Ja, das definitiv, ja.
Jetzt muss ich mir auch eine Außenseite
ausdenken. Jetzt hast du mir gerade ein bisschen leicht gemacht.
Nein, da gibt es so einige. Ich würde halt sagen, diese Außenseite von Art. ich würde halt sagen, Per Strandhagen ist es so einer. Aber da weißt du halt auch nicht,
Was
die Aufgabe ist, ja. Genau. Und ansonsten brauchst du eigentlich einen Außenseiter. Ich sag Romain Grégoire.
Meinst du?
Der ist ganz gut gefahren. Der ist bei Dwarstor relativ gottlos abgestellt worden, als er nämlich aus der Führung rausgegangen ist, auf Pflaster und Van Aert auf der Regenrinne. Mhm, das sah so unangenehm aus. Der fährt eigentlich gar nicht schlecht. Und ja, den nenne ich jetzt einfach mal als Außenseiter, der irgendwie so in die Top 5 kommt.
Okay. Was hältst du eigentlich von Decathlons CMA CGM-Team?
Die fahren extrem gut.
Ja. Stanley Wolf
an sehr vielen Stellen, also zum Beispiel auch bei Strade, waren da einfach ganz viele von denen in einer Gruppe von noch 9 Leuten.
Stimmt.
So, wow. Hier sind einige, die hier nicht unbedingt hingehören. Und das Gleiche, habe ich das Gefühl, passiert auch bei anderen Rennen.
Mhm.
Und Oliver Nasen wäre vor ein paar Jahren auch ein Favorit gewesen.
Stimmt, ja.
Und der bringt da sehr viel Erfahrung mit. Ansonsten fährt da Dan Hole recht gut. Aber das ist jetzt keiner, wo ich sage, ja, der wird unbedingt jetzt da vorne reinfahren.
Case Bowl auch nicht. Also,
die Truppe ist, sage ich mal, ohne Lund Andresen jetzt ein bisschen anders aufgestellt.
Ja.
Aber ja. Gut. Gibt es zu dem Rennen noch viel zu sagen an sich? Oder wollen wir jetzt noch einen Ticken über die Physiologie sprechen dahinter?
Ich wollte so ein bisschen Überleitung halt zum Rennen sich nicht, aber die Überleitung nochmal schaffen, weil du hattest mir gesagt, bei Dwars of Flanderen haben wir jetzt einen 48,5er-Schnitt. 48,5er-Schnitt. Und wo hatten wir jetzt auch eine Rekordgeschwindigkeit? Bei Dwarstor?
Ja.
Okay.
Dwarstor war nämlich deutlich schneller als im Jahr zuvor, also 48,4 und im Jahr davor hatten wir einen 46,5er-Schnitt.
Ja. Davor 45,6 und so weiter, 44,7 war es noch vor 3-4 Jahren. Da hatten wir schon mal 46 nochmal, aber diese 48 war es noch nicht. Natürlich, ich habe jetzt nicht beschäftigt mit Wind, so, ob das jetzt ein Thema war. Ja.
Profil ist aber gleich gewesen zum Vorjahr zum Beispiel und zum Jahr davor. Und davor das Jahr war das Profil, glaube ich, leicht anders.
Die Frage ist halt so ein bisschen, sind die Athleten jetzt schneller geworden, physiologisch? Oder hat sich vielleicht auch an Fahrweise, Material und anderen Faktoren was geändert in den letzten Jahren? Und wenn wir jetzt mal so einen massiven Sprung sehen, weil der höchste Schnitt davor war irgendwas mit 46, da haben wir zwar 44, aber auch mal 46 und jetzt haben wir 48,5. Was könnten Unterschiede sein? Hast du eine Theorie?
Nein.
Ich habe halt einfach, also ich will jetzt nicht sagen, dass die Physiologie der Fahrer groß anders ist. Das wird so ein bisschen wieder in den Raum werfen, ob wir irgendwie was rumfliegen haben, was alle jetzt gerade nehmen und was wir noch nicht auf dem Schirm haben. Das kann immer mal sein. Ich hatte nur überlegt, so ein bisschen über das Thema nochmal Reifenwahl, Luftdruck und Laufrad-Reifen-Kombination. Das ist kein Thema, was komplett neu ist. Etwas, was wir sicherlich mal irgendwann in den nächsten Monaten nochmal vielleicht bespielen sollten mit ein bisschen mehr Tiefe. Allerdings habe ich mir noch mal ein bisschen mehr in den letzten Wochen, Monaten auch mit Material diverser Hersteller mir angeschaut. Dieses Thema Innenweite von Laufrädern, passende Reifen dazu, Luftdruck angepasst, das ist schon ein Thema, was, glaube ich, einfach auch immens weit mittlerweile ist, wo auch noch mal weiter, ich denke, extrem viel geforscht wird und auch im nächsten Jahr noch mal weiter auf den Markt kommt, aber manche Hersteller, die zum Beispiel abgeflachtere Außenwandkanten haben bei gleichzeitig größerer Innenweite. Ich denke jetzt ein bisschen an zum Beispiel ein Zip-Laufrad, was eine 30er Innenweite hat, was nicht für ein Straßenlaufrad freigegeben ist. In dem Fall, weil es hookless ist. Und es hat diese Diskussion vor 2 Jahren gewesen, als der Reifen abgesprungen ist. Ja. Das ist ja gerade im Gravel-Segment so ein Thema, dass du diesen Reifen mit Laufrad fährst. Aber so eine Kombination einer breiten Innenweite, einen Reifen, der dazu passt, mit diesem entsprechenden Luftdruck, kann auf diesen Kopfsteinpflasterabschnitten so viel Momentum und Geschwindigkeit mitnehmen. Das hast du wahrscheinlich so noch nicht gemacht, ne? Du bist ja jetzt noch nicht so auf Kopfsteinpflaster mal unter die Luftdrücke gefahren, schätze ich mal. Nope. Ich habe das mal gemacht vor, ich glaube 4 Jahren hatten wir mal so einen Test gemacht. Das war aber mit Schlauch damals. Dann haben wir geguckt, wie tief wir gehen können, bis es halt nachher Peng macht und wie sich das anfühlt. Und ich kann dir sagen, wirklich vom Gefühl auch, die ersten Trials mit viel Luftdruck waren einfach ein Gefühl wie Radrennfahren 2011, so, da wo wir halt immer voll gemacht haben, Reifen. Und dann irgendwann sind wir so weit runtergegangen, dass, glaube ich, mit Schlauch ich noch 2 Bar gefahren bin. Also ich bin wirklich auf den Steinen durchgeschlagen. Aber gleichzeitig war das halt, du hast die Geschwindigkeit nicht verloren. Du bist auf den ersten Stein drauf und du merktest halt, das kennst du ja vom Gravel, dass du halt über diese Steine drüber fliegst. Und du hast diese Geschwindigkeit nicht verloren. Und ich glaube einfach, auf der einen Seite physikalisch und mechanisch nimmst du extrem viel Geschwindigkeit dort mit. Und die zweite Ebene ist, darfst du was sagen, die zweite Ebene ist, dass du dadurch auch, finde ich, kann ich gleich mal was erklären, massiv die Ökonomie verbesserst der Fahrer.
Ich will es dir überleiten zu deiner Physiologie. Ich würde aber mal sagen, das hat sich in dem Jahr jetzt, glaube ich, nicht so krass verändert.
Das hat sich nicht.
Und eine Sache habe ich mir jetzt auch noch angeschaut. E3-Preis, wo Van der Poel gewinnt mit seinem Rekordwert, ist der Geschwindigkeitsschnitt auf gleicher Strecke ein km/h langsamer.
Okay.
Das heißt aber wahrscheinlich auch, dass der Kollege da eher räudigen Gegenwind hatte auch teilweise und dass deswegen natürlich das Ganze noch ein bisschen schwieriger ist, so ins Ziel zu bringen.
Naja, klar.
Und deswegen wird er vielleicht auch eingeholt.
Ja. Nee, ja, definitiv hast du da
Und noch eine Sache, ich habe letztens im Decathlon, stand ich da, ich bin aus Berlin zurückgefahren da konnte ich das Auto laden und da war eine Raststätte in Decathlon, habe ich mir die Zeit da drin vertrieben. Da waren einfach so in der Fahrradabteilung so Reifen, so, wie hießen ja früher Faltreifen oder Drahtreifen, so diese auch schon so ausgeklappt sind, die hingen da so als kompletter Reifen, so in 23 Millimeter Breite. Schön. Das sah so verkehrt aus.
Schön.
Da dachte ich mir so, wow, yo, krass, wo hast du die früher bekommen? Die waren total schlecht zu verpacken.
Ja.
Ey, das sah so strange aus.
Jetzt mal sehr hart auch, wie die verpackt sind. Ich habe letztens einen bestellt für, ich wollte mir ein Stadtrad aufbauen, so ein Fixie. Und hab dann, da passt halt in die Felgenbremse von diesem Bike halt, glaube ich, maximal 23, eher 21 rein. Das ist
auch so eine Pest,
Alter. Dann habe ich mir so Reifen bestellt, dann kam der halt an. Das war wirklich so ein, weiß ich, so Lugano oder so ein 21er
9x9 Meter Paket. Ja, stimmt. Weil du das Ding nicht anders verpacken kannst.
Ein 5 Kubikmeter Karton. Kauf
mal Palette an.
Wirklich immer. Und dann wirklich so ein hartes
Moped. Palette für Sie, Herr Löhr.
So ein harter Reifen. Maximal fest, 21er Breite, 9 Euro.
Top. Ich auf gar keinen Fall
den fahren. Den schepper ich um die Kurve. Den mache ich dir um die Kurve.
Gehen wir zur Physiologie. Du wolltest
auf der einen Seite wollte ich halt sagen,
Ökonomie.
Genau, auf der einen Seite wollte ich sagen, mechanische Ökonomie mit Geschwindigkeit mitnehmen. Und wir wissen ja, wie viel das halt bedeutet, wenn du erstmal Geschwindigkeit nicht aufbauen musst. Du hast ja diese große Theorie deines Renns in Steinfurt, deutschen Lokrekurse. Dass man natürlich erstmal da nicht verliert. Und ich habe eine Studie gefunden auch, oder es gibt Untersuchungen von, ich glaube, die Italiener hatten das sehr viel gemacht, Bertucci, aber auch Bini sind die Autoren, die Studien zu Rough Surface Cycling sich angeschaut haben. Und, habe ich glaube ich schon mal hier gesagt, wenn du eine Vibration beim Fahrrad hast, Vibration auf deinen Muskel, dann erhöhst du die Sauerstoffnahme bei gleicher Leistung. Mhm. Also du hast eine höhere VO2 pro Leistung Variable und das reduziert deine physiologische Ökonomie und kostet dich eigentlich quasi in dem Fall überproportional mehr Energie zur gleichen Watt, die du erbringst.
Würde ich gerne mal von Fahrer zu Fahrer testen und sagen, an deiner Schwelle ist es bei allen gleich, wie viel Ökonomie du verlierst.
Wahrscheinlich halt nicht und das finde ich halt interessant und deswegen denke ich mir halt so ein Beispiel Alex Segert, wer in der Lage ist, dann halt auf Pflaster so zu fahren, nochmal zu beschleunigen, sonst was. Ich glaube, da macht es wirklich nochmal einen Unterschied.
Ich glaube, es macht auch noch einen Unterschied, wie du das fährst, von der Frequenz vielleicht auch her.
Ja.
Dass Leute, die mit einer höheren Frequenz fahren oder einer niedrigen, entweder einen Vor- oder einen Nachteil haben.
Überleg mal, stell dir mal den Tritt.
Bei niedrigerer Frequenz ist der Muskel länger angespannt und wird ja wahrscheinlich weniger unter der Vibration leiden.
Stell dir mal den Tritt jetzt in Slow-Mo vor, wenn jemand auf dem Stein, auf dem Pflaster tritt. Manchmal haben wir diese Kamerashots bei Roubaix, weil die so richtig geil sind. Du siehst die Kette flattern und so weiter. Und jetzt tritt der halt runter und du kriegst halt innerhalb deiner Kontraktion beim Runtertreten diese Schüsse dagegen, gegen deinen Muskel. Ja.
Du musst dir mega auf den Sack.
Es ist widerlich. Du musst ja, eigentlich ist dieser Muskel dabei.
Hasse ich auch Gravel.
Der Muskel ist ja eigentlich dabei, gerade zu kontrahieren, sich zu verkürzen. Aber er kriegt halt Gegenschläge, während er das tut. Das heißt, ich habe letztes Mal irgendwann über diese Aktin-Myosin-Kombination gesprochen. Mhm. Also, dass halt ein Aktin am Myosin-Kopf bindet. Da haben wir über Koffein gesprochen. Und da ist halt Calcium entscheidend. Wenn der versucht, daran zu binden und das Ding halt verkürzen will, kriegt er halt Schläge, wie das der Muskel wieder aufzieht.
So, Scheiße,
Der arbeitet dagegen quasi. Ja. Und ich glaube, und das, deswegen siehst du auch zum Beispiel, dass EMG-Aktivität im Bein, Oberkörper überall erhöht ist. Also die neuronale Ansteuerung an die Muskulatur ist erhöht. Sobald du über das Kopfsteinpflaster schepperst, verlierst du nicht nur Geschwindigkeit, es ist einfach massiv anstrengender für den Körper. Und jetzt die Frage, wer so ohnehin schon vielleicht schlecht ist in der muskulären Ansteuerung oder in dieser Effizienz und arbeitet eigentlich mal super viel mit einer hohen aeroben Leistungsfähigkeit, mit so einem VC Max-Motor, der nicht effizient ist, der würde halt theoretisch überproportional mehr verlieren als jemand, der halt super ökonomisch ist.
Ich hasse das.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst.
Und ich bin auch der Fahrertyp, der wirklich keinerlei Ökonomie besitzt, gefühlt.
Das heißt,
Gravel, Kopfsteinpflaster habe ich gefühlt, boah, das suffere ich so sehr. Und andersrum, guck dir mal Leute an, die gut auf dem Pflaster sind, die fahren auch meistens gut Gravel. Also ein Florian Vermersch, Weltmeister in Gravel.
Genau.
Ja. Das ist auch eine krasse Maschine. Aber trotzdem sehe ich da eine extreme Verbindung auch bei die Vibration.
Voll. Deswegen war es halt so interessant damals, dass halt Pogacar also diesen Shift relativ simpel irgendwie schaffte oder es sehr einfach zu sein schien, weil es nicht unbedingt heißt, nur weil du schnell Fahrrad fahren kannst, kannst du auf den Stein auffahren. Deswegen ist es interessant auch bei Remco, wie es nachher aussieht.
Genau, ja.
Damals Nibali, so bei der Tour-Etappe, wo auf einmal fliegt der übers Pflaster 2014. Ist
auch einmal Flandern gefahren.
Ja.
Ist auch da nicht schlecht gewesen. Ich sage, wo Christoph gewinnt.
Boah,
ich glaube, Nibali attackiert erst und dann fahren Christoph und Terpstra oder so drüber.
Boah, das weiß ich nicht, aber das war schon.
Vielleicht schmeiße ich da auch
zwei verschiedene. Mir reicht schon aus, dass du gerade vor irgendwie 10, 12 Jahren gerade in Flandern zitieren kannst,
was passiert ist. Ich weiß nicht, was ich letzte Woche gegessen habe, aber das
ist nicht. Du wusstest nicht mal gerade, dass wir letzte Woche nicht gemeinsam in einem Raum aufgenommen haben.
Und ich wusste nicht genau, wo ich war.
In Berlin, Lennart.
Naja, okay.
Und das nochmal abschließend an der Stelle, deswegen finde ich es auch interessant, wie Remco nachher performen wird, weil wir es noch gar nicht wissen. Wir wissen halt nur, Momentre sind relativ gut hochgeflogen da, stimmt schon. Aber das ist über die Distanz hinweg und auch genauso bei Roubaix ist halt einfach was super Interessantes und was Spezielles. Und wir zwei sind die Beispiele dafür, wir tun uns halt schwer damit. Wir haben halt viel Fast-Twitch, Typ-2A-Fasern, die werden auf einmal mehr rekrutiert als sonst. Die ermüden aber super schnell, das heißt, ich habe auch mal das Gefühl, wenn ich zum ersten Mal auf den Stein fahre, here we go, weil ich kann richtig schön Laktat produzieren, aber wenn ich da zum 18. Mal über den Stein fahre, da habe ich dann auch keine Lust mehr. Ich bin ja damals halt Flandern gefahren und ich kann dieser, also das Hobbyrennen da als große RTF. Sagen,
damals für Katjuscha oder
genau,
was?
Genau, für Katjuscha. Das Hobbyrennen bin ich ja mal gefahren vor 4 Jahren.
Ja.
Und ich sagte ganz klar, also ich bin nur locker gefahren, aber hinten raus bin ich aber auch.
Könnte sogar aber schlimmer sein, als schnell zu fahren.
Also ich bin immer, die Anstiege bin ich schnell gefahren.
Okay,
ich bin die ersten 100 halt in der Gruppe mitgefahren, die Anstiege bin ich hochgescheppert, weil ich dachte, komm, ich bin jetzt gerade hier, jetzt einmal Koppenberg, da kannst du auch nicht pacen. So. Da bist du halt froh, wenn du mit 450, 500 Watt
überkommst. Wenn du da bleibst du halt irgendwann stehen.
Ja, natürlich.
Oh, ich habe gesehen, der ist ziemlich, da gab es irgendeinen, ich muss überlegen, ob ich da auf dem April Fools reingefahren bin. Aber es soll ein bisschen schlammiger sein, weil da irgendwas war mit einem Baustellenfahrzeug oder sowas. Das fände ich übrigens wieder richtig scheiße, wenn das wieder so ist wie vor 2 Jahren, wo dann alle ausklicken und
Wunderpool
der Einzige ist, der drüber fahren kann. Und das fände ich, würde ich sagen, Abbruch.
Ja, übrigens Zitat, wird gerade parallel aufmache bei Lukas Cycling Blog, Remco. It was not just a crazy idea a week ago. A project like this doesn't come together overnight. We deliberately kept it under wraps to create special moment for the fans. Ja.
Ja, also die wussten das schon, als ich im Trainingslager im Dezember da war. Anfang Dezember war eigentlich schon klar, hey, der fährt das, der sagt aber auch jetzt hier, der fährt es nicht.
Ja.
Aber eigentlich ist der Plan, dass das fährt. Und dann habe ich tatsächlich jetzt letzte Woche angefangen zu zweifeln. Gesagt, so,
irgendwann müssen sie mal kommen.
Oder haben sie doch die Pläne geändert?
Ja.
Oder haben sie nur getestet, wer alles dann solche Informationen weiterverbreitet? Ich habe dich gehalten.
Stimmt. Aber es wussten nur 4 Leute.
Es wussten nur 4 Leute, da ausgerechnet der
Lennart.
Unwichtige ich
wusste es. Und der hat es verplappert. Ja, okay.
Ja. Möchtest du noch irgendwas zur Physiologie sagen?
Oder nein, ich bin durch. Ich kann nur sagen, ich bin maximal angespannt, was dabei rumkommt. Freue mich auf einen richtig schönen Ostersonntag und Flandernrundfahrt.
Sehr schön. Dann viel Spaß. Viel Spaß ist falsch. Doch, viel Spaß bei der Flandernrundfahrt. Ja. Ich hoffe, euch hat die Preview-Folge hier gefallen. Und wir hören uns in der nächsten Woche für dann die Roubaix-Folge.
Boah, ich freue mich.
Geil. Also, guten Ostersonntag euch. Ciao, ciao.
Tschö.